Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mummies and Magic. Hier ist für euch ein ganz, ganz einsames Krokodil, was einsam und allein im Podcastraum im Museum sitzt. Und das Nilpferd weilt noch ganz entfernt in Frankreich. Ihr habt schon sehr lange nichts mehr von uns gehört. Ich musste mit Entsetzen feststellen, dass die letzte Folge Ende April gekommen ist. Und ich hoffe, ihr habt uns schon alle sehr, sehr vermisst. Wir haben uns das auch ein bisschen anders vorgestellt und haben gehofft, dass wir getrennt, wie wir gerade sind, Nilpferd und Krokodil, vielleicht das ein oder andere auf die Reihe kriegen. Aber das wahre Leben spielt manchmal nicht so, wie man das irgendwie gerne möchte. Zusammengefasst, ihr wisst, Ende April hat Nora sich aufgemacht und ist über Leipzig und Straßburg nach Marseille gereist, wo sie ein, kann man das so sagen, Volontariatspraktikum macht. Sie hat ihr Volontariat hier in München unterbrochen und ist nun für 2 Monate in Frankreich und schaut sich an, wie das dort in den Museen funktioniert. Wenn ihr Nora auf ihrer Reise ein wenig folgen wollt, sie hat über die ersten Stationen 2 kleine Berichte bei uns auf unserer Homepage gemacht, www.mummies-magic.de. Da könnt ihr ihr zumindest literarisch ein wenig folgen. Auch bei mir war es nicht ganz so einfach. Das Frühjahr, der Frühsommer ist traditionell die Zeit der Buchmessen und anderer Veranstaltungen. Ich war in den letzten 8 Wochen so viel unterwegs wie schon lange nicht mehr. Ich war Ende April in Leipzig auf der Leipziger Buchmesse, das allererste Mal für mich. Ich wollte eigentlich 2020 schon hin. Wir wissen alle, was in der letzten Zeit dort passiert ist und weswegen die Buchmessen ausfallen mussten. Also es war das erste Mal. Kaum, dass ich aus Leipzig zurück war, bin ich nach Osnabrück gereist. Dort fand nämlich die Jahrestagung des Deutschen Museumsbundes statt. Und im Rahmen dieser Jahrestagung fand ja auch die Preisverleihung des Digamus Awards statt, bei dem wir mit unserem Podcast nominiert waren, leider nicht gewonnen haben, aber alleine die Nominierung ist für uns ja schon etwas ganz Großartiges. Herzlichen Glückwunsch nochmal an alle, die einen Preis gewonnen haben. Dank an die Organisation, das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Zurück aus Osnabrück war ich dann noch unterwegs in Solingen bei der Buchmesse Fabula Est und erst am letzten Wochenende hatten wir eine weitere Convention hier direkt vor den Türen von München, nämlich den Garching-Con, eine Perioden-Convention, bei der wir als Münchner Schreiberlinge auch natürlich wieder einen Stand hatten, um uns zu präsentieren. Jetzt so langsam, ganz langsam kehrt Ruhe ein und deswegen habe ich mir gedacht, ich lasse euch nicht allzu lange mehr auf dem Trockenen sitzen, sondern mache halt eine Folge alleine. Es ist total ungewohnt. Auch mit unserem Museumspodcast sind wir ja immer mindestens zu zweit und jetzt sitze ich hier das allererste Mal ganz alleine und rede einfach nur in das Mikrofon hinein. Es wird also ein Roxane-Krokodil. Laber-Podcast, aber ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen und habt trotzdem ein wenig Spaß. Worum geht's heute eigentlich? Ich habe mir gedacht, wir schließen ein wenig an die Folge 24, wo wir über H.P. Lovecraft gesprochen haben. Lovecraft haben wir dort ja mit den Arkham Insiders diskutiert, hat sich sehr viel aus dem alten Ägypten inspirieren lassen. Und ich möchte euch heute auf die Spuren einer Person mitnehmen, die in 2 von Lovecrafts Geschichten vorkommt. Und zwar ist das die Königin Nitokris. Wir werden heute auch ein paar Originaltexte hören. Und ich habe euch zum Anfang den Außenseiter von Lovecraft mitgebracht und wir hören dort mal hinein. ist ganz vom Ende der Geschichte. Wie im Traum floh ich aus diesem gespenstischen, verfluchten Gebäude und rannte rasch und lautlos durchs Mondlicht. Als ich auf den Friedhof mit seinen marmornen Säulen zurückkehrte und die Stufen wieder hinabging, ließ sich die steinerne Falltür nicht mehr öffnen. Doch das tat mir gar nicht leid, denn ich hatte das uralte Schloss und die Bäume ohnehin gehasst. Jetzt reite ich gemeinsam mit den schadenfrohen und freundlichen Ghulen auf dem Nachtwind und spiele bei Tag in den Katakomben des Neferen Ka im versiegelten und unbekannten Tal von Hadot am Nil. Ich weiß, dass ich nie das Licht sehen werde, bis auf das des Mondes über den Felsengräbern von Neb, und für mich gibt es auch kein Vergnügen, außer den unbeschreiblichen Festen der Nitokris unter der großen Pyramide. Doch in meiner neuen und wilden Freiheit ist mir die Bitterkeit meines Andersseins beinahe willkommen. Nitokris unter der großen Pyramide. Die große Pyramide, das ist natürlich die Cheops-Pyramide in Gizeh. Und wieso sich Nitokris dort unten befinden soll und wieso sie dort Feste feiert, nun, das wird klar aus einem zweiten Text von Lovecraft, der in Ägypten spielt, die berühmte Geschichte Gefangen bei den Pharaonen, die er für den Entfesselungskünstler Harry Houdini geschrieben hat. Hören wir dort einmal hinein, denn dort kommt an mehreren Stellen Nitokris vor. Und sie wird nicht nur erwähnt, sondern sie hat auch einen persönlichen Auftritt. Es heißt dort in der Geschichte: Die Gerüchte der Araber sind reichlich überdreht und keineswegs verlässlich. Sie deuten sogar an, dass der alte Chephren, der mit der Sphinx, der zweiten Pyramide und dem gähnenden Pfortentempel, als Gatte der Ghul-Königin Nitokris tief in der Erde lebt und über jene Mumien herrscht, die weder menschlich noch tierisch sind. Von ihnen, von Chephren und seiner Gemahlin und seinem seltsamen Heer toter Mischwesen, träumte ich. Und darum bin ich auch froh, dass die genauen Traumbilder aus meinem Gedächtnis entschwunden sind. Ganz am Ende kommt Nitokris noch einmal vor. Dort heißt es dann nämlich von ihr und ihrem Gemahl: Chephren war ihr Oberhaupt. Der hohnlächelnde König Chephren, der von einem goldenen Pschent gekrönt, mit hohler Totenstimme endlose Litaneien intonierte. An seiner Seite kniete die schöne Königin Nitokris, die ich einen Augenblick lang im Profil erblicken konnte und bemerkte, dass ihre rechte Gesichtshälfte von Ratten oder sonstigen ghulischen Geschöpfen weggefressen war. Also, an einigen Stellen greift Lovecraft Nitokris auf. Die Ghul-Königin, die unter der Pyramide lebt, die Feste feiert und die augenscheinlich mit König Chephren verheiratet ist. Chephren ist der Inhaber der zweiten Pyramide neben der Cheops-Pyramide. Wie ist Lovecraft nun, kurz zusammengefasst, auf die Idee gekommen, diese Königin Nitokris zu verwenden? Wer war Lovecraft überhaupt? Solltet ihr die vorige Folge noch nicht gehört haben. Howard Phillips Lovecraft, geboren 1890, gestorben 1937, ist der bedeutendste Autor fantastischer Horrorliteratur des 20. Jahrhunderts. Er hat den Cthulhu-Mythos erfunden, er hat vorwiegend Kurzgeschichten und Erzählungen verfasst, Essays geschrieben und eine umfangreiche Korrespondenz hinterlassen. Es sind mehrere 10.000 Briefe aus seiner Feder erhalten, so dass man über ihn und sein Schaffen also sehr gut informiert ist. Lovecraft hat sich mit der Person der Nitokris von einem von ihm sehr bewunderten Schriftsteller inspirieren lassen, und zwar von Edward Plunkett, dem 18. Baron Dunsany. Edward Plunkett ist geboren 1878 und gestorben 1957. Er war ein irischer Schriftsteller und einer der ganz frühen Vertreter der Fantastik. Er hat seine eigene Welt Pegana geschaffen mit einer eigenen Mythologie und Geschichte, also Worldbuilding, wie wir das heute in vielen Fantasy-Literaturwerken auch immer noch finden. Er hat aber auch Kurzgeschichten und Bühnenstücke geschrieben, Lyrik und andere Romane verfasst. 1917 hat er das Bühnenstück Plays of Gods and Men geschaffen und eines dieser darin befindlichen Stücke nennt sich The Queen's Enemies. Auch das basiert auf Nitokris. Und Lovecraft war bei einer Aufführung bzw. bei einer Lesung Dunsany's aus The Queen's Enemies dabei. Wahrscheinlich basiert seine Nitokris auf der von Lord Dunsany. Der wiederum hat sich auch beeinflussen lassen und hat zurückgegriffen auf die Überlieferung der Königin Nitokris durch Herodot. Machen wir einen ganz, ganz großen Schritt zurück. Bevor wir klären, wer Nitokris denn nun eigentlich wirklich war, schauen wir erst einmal, woher wissen wir denn eigentlich über die Geschichte Altägyptens Bescheid. Eine Geschichtsschreibung in dem Sinne, wie wir sie heute kennen, also eine strukturierte Darstellung vergangener Ereignisse durch einen Verfasser, der das Ganze erforscht, interpretiert, darlegt, der vielleicht sogar auch mit Quellen arbeitet, das Ganze beginnt in der griechischen Antike. Als Vater der Geschichtsschreibung galt bereits im Altertum Herodot von Halikarnassos. Herodot lebte um 484 bis 425 vor Christus. Und von ihm stammt das älteste, vollständig erhaltene Geschichtswerk. Allerdings dürfen wir auch dort nicht von einer objektiven Geschichtsschreibung in unserem Sinne ausgehen, denn Herodot vermischt teils Historisches mit mythologischen und religiösen Motiven. Er hat sein 9 Bände umfassendes Werk als Historien betitelt und betont darin, dass er nur von Zusammenhängen berichten will, die er selbst erforscht hat. Darunter versteht Herodot vor allem das Befragen anderer Leute auf seinen ausgedehnten Reisen durch viele Länder. Er berichtet also vielfach ohne zu hinterfragen, woher die Leute das ihrerseits nun wieder wissen, vom Hörensagen und gibt dabei natürlich auch so manche Fehlinformation weiter. Wir sagen manchmal ganz flapsig, er hat sich halt von Reiseführern allerlei spannende Geschichten erzählen lassen auf seinen Reisen und gibt das als Tatsachen wahr. Und wenn man heute mal so hört, was Leute auf Reiseführung berichten, dann sind das vor allem schöne, spannende Geschichten, die die Leute hören wollen, aber nicht unbedingt faktenbasierte Tatsachen. Das Problem ist, dass Herodot eine so lange Überlieferungsgeschichte hat und so lange bekannt ist, dass auch vieles heute noch nachwirkt. Wenn man über Ägypten und die Mumifizierung etwas berichtet, wenn man über die Pyramiden etwas hört, dann steckt dort noch ganz viel Herodot drin und das ist mitunter mit Vorsicht zu genießen. Allerdings sind Herodots Werke auch in ethnografischer und geografischer Hinsicht eine wichtige Quelle und sie enthalten viele Hinweise auf Alltagsbräuche, auf Feste und auch auf religiöse Riten. Das heißt, natürlich sind die Werke in der ägyptologischen Forschung heute eine wichtige Quelle, aber Quellen müssen interpretiert werden und dürfen nicht einfach ungefragt als Tatsachen hingenommen werden. Das Werk Herodots ist als Universalgeschichte angelegt, die im Kern den Aufstieg des Perserreichs im späten 6. Jahrhundert vor Christus und auch die Perserkriege im frühen 5. Jahrhundert vor Christus schildert. In seinen Büchern beschreibt er auch die gesamte damals bekannte Welt, von der Herodot immerhin angibt, sie selbst bereist zu haben. Das heißt, er will neben Ägypten das Schwarzmeergebiet durchquert haben und ist nach Thrakien, Makedonien und bis ins Land der Skythen gekommen und hat auch seiner Aussage zunach den vorderen Orient bis nach Babylon bereist. Der zweite Band seiner Historien, dort berichtet Herodot ausführlich über Ägypten. Und er ist auch der Erste, der Ägypten mit dem Schlagwort Geschenk des Nils bezeichnet. Die erste Hälfte der Ägyptenbeschreibung ist eine reine Beschreibung der natürlichen Gegebenheiten, der Topographie und den Sitten und Gebräuchen, während die zweite Hälfte die geschichtliche Entwicklung Ägyptens behandelt. Herodot verweist als Quelle auf ägyptische Priester, die er zu allen Dingen befragt hat. Die Pyramiden des Alten Reiches, die großen Pyramiden, waren allerdings schon zu Lebzeiten Herodots etwa 2000 Jahre alt. Und wenn er die Leute zum Bau der Pyramiden befragt hat und auf den Aussagen der Priester seine Fakten basieren lässt, dann war das nicht unbedingt up-to-date, sondern halt auch schon 2000 Jahre alt. Die weit verbreitete Fehlinformation über Hunderttausende von Sklaven, peitschenschwingende Aufseher, die die Pyramiden gebaut haben, das geht alles auf Herodot zurück. Und es ist hier im Museumsbereich manchmal erschreckend, wenn man Schulklassen führt, dass das als Faktwissen auch heute noch im Geschichtsunterricht weitergegeben wird. Und wir dann ganz oft dagegen vorgehen müssen und sagen, nein, die Pyramiden sind nicht von Sklavenheeren erschaffen worden, sondern von den Bauern in, nun gut, mehr oder minder freiwilliger Arbeit. Es war so, dass die Bauern in der Zeit der Überschwemmung, wo sie nicht auf ihren Feldern arbeiten konnten, ihren Anteil an der Pyramide erbaut haben. Neben Herodot haben wir noch einige andere Geschichtsschreiber. Einer davon ist Manetho. Und Manethos Geschichte Ägyptens wirkt bis heute in der ägyptologischen Forschung nach. Sie liefert nämlich die Eckdaten, auf die sich heute die moderne Chronologie stützt. Manetho war ein Priester aus Unterägypten und lebte in der Regierungszeit der ersten Ptolemäerkönige, also um 300 vor Christus. Als Priester hat er Zugang zu Tempelarchiven und auch sonstigen anderen verschlossenen Quellen gehabt. Sein wichtigstes Werk, die Ägyptiaka, schrieb er als Geschichte Ägyptens von den ältesten Zeiten an bis zur makedonischen Eroberung. Es sind drei Bücher, die er dort schreibt, und er gliedert darin die ägyptische Geschichte als allererster in die bekannten Dynastien. Er zählt insgesamt 30 regierende Königshäuser von der Einigung um 3100 vor Christus bis zum Tod des letzten Pharaos ägyptischer Herkunft, Nektanebos II., im Jahr 343 vor Christus auf. Dabei beginnt seine Geschichte allerdings nicht mit den menschlichen Herrschern, sondern mit Götterdynastien, denen er dann die ersten menschlichen Könige folgen lässt. Problematisch ist außerdem, dass viele Teile von Manetho's Werk verloren sind und seine Aussagen nur in Auszügen, Zitaten oder in unterschiedlich stark veränderten Abschriften anderer späterer Autoren bekannt sind. Mit all den Schwierigkeiten im Hinterkopf hören wir doch einmal, was Herodot nun über die Königin Nitokris zu sagen hat. Bei ihm heißt es im zweiten Buch: Nach diesen zählten die Priester aus einem Papyrus die Namen von 330 anderen Königen auf. Unter all diesen Generationen von Menschen waren 18 Äthiopen und eine einheimische Frau, alle anderen aber ägyptische Männer. Und die Frau, die Königin gewesen war, hatte den gleichen Namen wie die Babylonierin Nitokris. Von ihr sagten sie, sie habe ihren Bruder gerächt, den die Ägypter getötet hatten, als er König über sie war. Die aber hätten, nachdem sie ihn getötet hatten, die Königsherrschaft ihr übergeben. Für diesen also habe sie Rache genommen und viele Ägypter durch eine List umgebracht. Sie habe nämlich eine sehr große unterirdische Kammer geschaffen und, wie sie sagten, einweihen wollen, doch etwas ganz anderes zu bewerkstelligen geplant. Sie habe diejenigen von den Ägyptern eingeladen, von denen sie wusste, dass sie vor allem an dem Mord schuldig waren. Eine Vielzahl. Und als sie beim Mahl waren, habe sie den Fluss durch einen großen versteckten Tunnel hineingeleitet. Über diese sagten sie so viel außerdem nur noch, dass sie, als sie dies durchgeführt hatte, sich in eine Kammer voll Asche gestürzt habe, damit man keine Rache an ihr nehmen könne. Wir erfahren also ein wenig mehr über Nitokris, und zwar diese dramatische Geschichte, die dort hintersteht. Schauen wir nochmal, was die anderen Quellen sagen, die nun auf Manetho zurückgehen. Bei Manetho heißt es, das sind jetzt drei unterschiedliche Zitate, die wiederum aus weiteren Schriften erhalten sind. Im ersten Text heißt es: Nitokris, die edelste und lieblichste der Frauen ihrer Zeit, von schöner Gestalt, die Erbauerin der dritten Pyramide, regierte 12 Jahre. In einer anderen Variante heißt es nach Manetho: Königin Nitokris war tapferer als alle Männer ihrer Zeit, die schönste der Frauen, mit heller Haut und roten Backen. Von ihr, sagt man, wurde die dritte Pyramide hochgezogen, nach dem Abbild eines Berges. In einer weiteren Variante heißt es dann: Der 22. Herrscher der Thebaner war Nitokris, eine Königin anstelle ihres Gatten. Ihr Name bedeutet siegreiche Athene und sie regierte 6 Jahre. Nach diesen Quellen haben wir also noch ein paar weitere Informationen. Also Herodot berichtet von dieser tragischen Geschichte, dass Nitokris die Mörder ihres Bruders beseitigt hat. Und hier bei Manetho hören wir also, dass Nitokris die dritte Pyramide erbaut haben solle. Die dritte Pyramide, das ist eigentlich die Pyramide, die heute dem König Mykerinos zugeschrieben wird. Damals galt sie noch als Pyramide der Nitokris. Wenn wir uns nun in der altägyptischen Geschichte umschauen und wenn wir auch einen Blick über das alte Ägypten hinauswerfen, dann finden wir eine ganze Reihe von Nitokrissen, die nun wirklich historisch festgemacht werden können. Eine ist Nitokris I., die älteste Tochter von König Psammetich I., der in der dritten Zwischenzeit der 26. Dynastie um 650 vor Christus geherrscht hat. Sie wurde als Shepenupet III., Gottesgemahlin des Amun, in Theben. Wir haben aus der gleichen Zeit Nitokris II., Tochter des Königs Amasis, rund 100 Jahre später, um 550 vor Christus, und auch sie war eine Gottesgemahlin des Amun und Hohepriesterin des Amun. Zwei ägyptische Nitokrisse, aber nicht unsere Königin, die wir suchen, die ja laut Manetho und Herodot viel früher gelebt hat. Herodot sagte ja schon, es gäbe eine babylonische Nitokris. Nitokris von Babylon lebte auch in dieser Zeit, um 550 vor Christus. Sie regierte angeblich 5 Generationen nach Semiramis. Weltwunder, die hängenden Gärten der Semiramis. Laut Herodot war sie die Frau von Nabonidus, dem letzten König von Babylon und Mutter des Belsazar. Sie soll einen künstlichen See angelegt und eine Brücke über den Euphrat gebaut haben. Und hier werden wir schon ein bisschen nachdenklich. Ist hier vielleicht die eine Nitokris mit einer anderen Nitokris verwechselt worden? Denn diese babylonische Nitokris hat nun einen künstlichen See angelegt. Herodot berichtet über einen unterirdischen See, in dem die andere ägyptische Nitokris ihre Feinde ertränkt hat. Man zweifelt so ein wenig. Als kleine Nebenbemerkung, es gibt noch andere Nitokrisse, nämlich Ametris nitokris, das ist die Seetrauben-Spannwurmmotte, die heimisch in Zentral- und Südamerika ist. Und es gibt noch eine andere Raupenmotte, das ist Nitokris epiplecta, heimisch in Westaustralien. Warum die beiden nun nach Nitokris benannt sind, fragt mich nicht, ich habe keine Ahnung. Wir sind aber auf der Suche nach einer Nitokris, die zumindest in der Zeit der großen Pyramiden gelebt hat. In der Zeit des Alten Reiches. Und auch dort finden wir eine Nitokris. Wir haben nämlich auch aus ägyptischer Zeit einige historische Aufzeichnungen. Wir haben Königslisten, wo verschiedene regierende Könige nacheinander aufgezählt werden mit der Anzahl ihrer Regierungsjahre. Wie verlässlich solche Listen aus altägyptischer Zeit sind, auch das behalten wir einmal kritisch im Hinterkopf. Eine dieser Listen aus altägyptischer Zeit, das ist der sogenannte Turiner Königspapyrus. Dieser Turiner Königspapyrus datiert in die Zeit von Ramses II., 1250 vor Christus ungefähr, und er listet rund 300 Könige auf. Dieser Turiner Königspapyrus wurde 1820 in Luxor von Bernardino Drovetti gefunden, wurde dann kurz darauf vom Museo Egizio in Turin erworben. Die Erstbearbeitung dieses Papyrus erfolgte durch Jean-François Champollion, der die Hieroglyphen entziffert hat, und er erkannte auch erste Königsnamen auf diesem Papyrus. 1826 wurde von Champollions Konkurrenten Gustav Seifert eine erste Rekonstruktion des Papyrus angefertigt, allerdings nicht aufgrund der Inschriften darauf, sondern aufgrund der Fasern, denn man konnte das Hieratische, in dem dieser Papyrus geschrieben war, dort noch nicht lesen. Champollion bezweifelte Seiferts Rekonstruktion. Sie war korrekt, muss man dazu sagen. Seifert hingegen beschuldigte Champollion, eine ganze Kiste Fragmente dieses Papyrus, die er für wertlos gehalten hatte, in die Kloake gekippt zu haben. Auseinandersetzungen im akademischen Bereich. Wir haben sie nicht nur heute, wir hatten sie auch schon damals. 1865 wurde der Papyrus erneut von Franz Josef Laut, einem Münchner Ägyptologen, bearbeitet. Heute sind rund 160 Fragmente von dem Papyrus erhalten, sind etwa 50% des kompletten Papyrus. Er ist 1,7 Meter lang und 41 Zentimeter hoch. 1997 wurde der Papyrus ein weiteres Mal bearbeitet durch Kim Rühold. 2009 wurden weitere Fragmente in einem Lagerraum entdeckt. Eine neue Edition steht noch aus. Spannend ist, dass auf dem sogenannten Fragment 43 des Turiner Königspapyrus sich der Name Nitokris befindet. Wir haben also einen Hinweis aus altägyptischer Zeit, dass es eine Person mit dem Namen Nitokris als herrschende Person über Ägypten gegeben hat. Eine zweite Königsliste, das ist die sogenannte Königsliste von Abydos. Diese Königsliste von Abydos stammt aus dem Totentempel des Königs Sethos I. in Abydos um 1285 vor Christus. Sie nennt nur 75 Könige. Es ist eine selektive Liste. Die Herrscher der ersten und zweiten Zwischenzeit fehlen, ebenso Herrscher wie Hatschepsut, Echnaton, Semenchkaré, Tutanchamun, aber auch Nofrusobek und Taousret, zwei Königinnen, die über Ägypten geherrscht haben. Der Name der Nitokris fehlt auch in dieser Liste. Die Forschungslage um Nitokris ist durchaus spannend. Schon seit Ende des 19. Jahrhunderts haben sich Forschende damit auseinandergesetzt und es ging immer um die Frage, gab es Nitokris, ja oder nein? Wer war Nitokris? War Nitokris ein Mann, also ein Herrscher über Ägypten, oder war Nitokris eine der wenigen Frauen, die über Ägypten geherrscht haben? Die Belege können unterschiedlich interpretiert werden. Und je nachdem, mit welcher Absicht man daran geht, so unterschiedlich werden sie auch interpretiert. Ich möchte euch hier diese ganze Forschungsgeschichte nicht zusammenfassen. Ich habe zu dem Thema einen Vortrag gehalten, den verlinke ich euch in den Shownotes. Wenn ihr die ganze spannende Geschichte Nitokris, Mann oder Frau, ja oder nein, gibt's oder gibt's nicht, nochmal nachhören könnt, dann tut das gerne. Kurz zusammengefasst, es ist schwierig. Es ist schwierig. Gab es Königin Nitokris? Gab es sie nicht? Wie realistisch ist das, was Herodot geschrieben hat? Marc Brose, 2018, hat als letzter das Ganze, die Forschungsgeschichte von Nitokris, zusammengefasst. Hat einen Artikel geschrieben, neue Fragen zur, in Klammern, Nicht-Existenz der Königin Nitokris. Ich zitiere das mal gerade, was er dort schreibt. Er sagt, an dieser Stelle seien die wichtigsten Ergebnisse des Artikels zusammengefasst. Die Überlieferung zur Königsgestalt Nitokris ist neben ihrer Spärlichkeit noch zusätzlich fehlerhaft und/oder verzerrt. Ungeachtet dessen gibt es spätestens seit der Ramessidenzeit eine fortlaufende Tradition einer ebensolchen Königsgestalt bis hinunter in die griechisch-römische Zeit. Punkt 2 bringt er an, die Gleichsetzung der Königsnamen Net-Ikeret-Ti, was wir als Nitokris lesen, des Turiner Königspapyrus und Netscha-i-Kara des Abydos-Kanons durch Kim Rühold unterliegen berichtigte Zweifel. Kim Rühold, wir haben es eben gehört, Bearbeiter des Turiner Königspapyrus, möchte nämlich diese Nitokris mit Netscha-Kara in Übereinstimmung bringen. Brose schreibt, daraus folgt, drittens, die Wahrscheinlichkeit für die Existenz einer Königsgestalt mit dem Namen Nitokris ist wieder gestiegen. Und viertens, diese Person war wahrscheinlich weiblichen Geschlechts, wie der nur für Frauen überlieferte Name Nitokris nahelegt. Das heißt, der letzte, zumindest 2018, letzte Stand der Forschung ist, ja, es gab eine Königin, Nitokris, die über Ägypten geherrscht hat. Inwieweit sie ihre Feinde und die Mörder ihres Bruders umgebracht hat, das kann man so nicht nachvollziehen. Aber wir können inzwischen sehr sicher sagen, dass Nitokris nicht die dritte Pyramide erbaut hat. Das wiederum ist eine andere Geschichte, die mit dem altägyptischen Aschenputtel zusammenhängt. Und das erzählen wir euch vielleicht mal zu Weihnachten, wenn im Fernsehen wieder überall die drei Haselnüsse für Aschenbrödel laufen und was das mit dem alten Ägypten zu tun hat. Ihr dürft gespannt sein. Im Übrigen gehen die Deutungen noch ein bisschen weiter. Stefan Wimmer, ihr kennt ihn aus unserem Podcast, den hatten wir zu Gast, als es um Hebräer und Ägypter und die biblische Überlieferung Ägyptens ging. Stefan Wimmer hat sich auch mit Nitokris beschäftigt. Er bringt die Königin von Saba mit Nitokris in Übereinstimmung. Und auch damit haben wir wieder so einen kleinen Schlenker in die Popkultur. Die Königin von Saba hatte nämlich angeblich mit Salomon den Sohn Menelik, der wiederum Ahn der äthiopischen Königsdynastie ist, und angeblich brachte jener Menelik die Bundeslade nach Äthiopien, wo sie sich angeblich heute noch befindet. Indiana Jones lässt grüßen. Also, die Forschung heute weiß noch nicht, ob Nitokris definitiv existiert hat, aber ihre Geschichte ist von Herodot spannend überliefert und hat so also auch immer schon andere KünstlerInnen inspiriert. Lord Dunsany hat mit seinem Place of Gods and Men, The Queen's Enemies, sich eindeutig auf die Geschichte von Herodot bezogen. Lovecraft wiederum nimmt nun diese Geschichte und spinnt sie um Nitokris noch ein Stückchen weiter. Er bringt Nitokris wieder mit den großen Pyramiden in Übereinstimmung und macht sie außerdem zur Königin der Ghule, was mit dieser rachsüchtigen Geschichte von Herodot natürlich sehr gut passt. Auch andere haben sich von Nitokris inspirieren lassen. Eine ist beispielsweise Judy Chicago. Die hat nämlich die Kunstinstallation The Dinner Table geschaffen, die zwischen 1974 bis 1979 entstanden ist und wichtige Frauenfiguren der Weltgeschichte darstellt. Diese Installation befindet sich im Brooklyn Museum im Elizabeth A. Sackler Center for Feminist Art. Es befinden sich dort 999 Frauennamen auf dem Heritage Floor sowie 39 Place Settings. Makeda, die Königin von Saba, finden sich in dieser Liste. Und auch Nitokris, allerdings nicht unsere ägyptische Nitokris, sondern die babylonische Nitokris. Auch die literarische Aufarbeitung von Manetho, von Nitokris, ist vielgestaltig. Nicht nur in der Fantastik mit Lovecraft. Der allererste, der sich mit Nitokris literarisch beschäftigt hat, war Boleslav Prus. Ich habe den Namen wahrscheinlich total falsch ausgesprochen. Er hat so ein L mit diesem durchgestrichenen Bogen. Boleslav Prus, 1847 bis 1912, ist einer der bedeutendsten polnischen Schriftsteller, der sich mit den sozialen und gesellschaftlichen Verhältnissen seiner Zeit beschäftigt hat und politisch sehr aktiv war. Er hat 1895-96 den Roman Pharaon geschrieben. Die Handlung spielt Ende der 20. Dynastie mit den fiktiven Königen Ramses XII. Und Ramses XIII. Und ist als Sinnbild für den Verlust der Unabhängigkeit Polens zu sehen. Die Ehefrau von Ramses XII. Trägt in seinem Roman den Namen Nikotris, also nicht Nitokris, sondern Nikotris, basiert allerdings auf jeden Fall auf der berühmten Vorgängerin. Der Roman ist auch 1966 verfilmt worden, verlinke ich euch in den Shownotes, hochspannend. Lord Dunsany haben wir schon gehört, Lovecraft haben wir auch ebenfalls gehört, die sich mit Nitokris auseinandergesetzt haben. Ein weiterer Schriftsteller ist Tennessee Williams, 1911 bis 1983. Pulitzer-Preisträger, die bekanntesten Werke von ihm sind Endstation Sehnsucht, Die Katze auf dem heißen Blechdach, verfilmt mit Elizabeth Taylor. Nebenbemerkung, Elizabeth Taylor, die ja auch Cleopatra gespielt hat. Also alles hängt mit allem zusammen. Tennessee Williams hat vor allem aber auch Theaterstücke geschrieben. Die Rache der Nitokris, The Vengeance of Nitokris im Original, war 1928 seine allererste, mit 16 Jahren veröffentlichte Kurzgeschichte und legt die Grundlage für spätere Werke. Die Rache der Nitokris hält sich sehr dicht an den Text von Herodot und gibt genau die von Herodot geschilderte Geschichte auch wieder mit dem ermordeten Bruder und der Rache der Nitokris, die also die Mörder mit Mann und Maus ertränkt und anschließend Selbstmord begeht. Najib Mahfouz, 1911 bis 2006, der bedeutendste ägyptische Schriftsteller, der 1988 als erster arabischsprachiger Autor mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet worden ist, hat 1943 den Roman Radubis geschrieben, der 2006 auf Deutsch erschienen ist, erst 2006. Es ist die Geschichte um die Hetäre Rhodopis und den Pharao Merenre II., dessen Frau Nitokris ist. Und er siedelt diese Geschichte in der 6. Dynastie, also im Alten Reich in der Zeit der Pyramiden an. Dieser Roman Radubis gehört zur Ideologie des sogenannten Pharaonismus, einer Bewegung, die vor allem im Ägypten der 20er und 30er Jahre entstanden ist, um sich einerseits vom Kolonialismus vergangener Zeiten loszulösen und auch um sich an Europa anzulehnen. Also man verstand Ägypten als Teil Europas und nicht des Nahen Ostens und der arabischen Welt. Man wollte die Eigenständigkeit und das lange kulturelle Vermächtnis Ägyptens betonen. Unter dem König Farouk und der Gründung der Arabischen Liga 1945 und nach der Ägyptischen Revolution 1952 und der Machtübernahme von Gamal Abdel Nasser änderte sich das Ganze. Nun bildete sich doch eine ägyptisch-arabische Identität heraus. Es gibt aber bis heute auch noch einige Intellektuelle, die diese arabische Identität ablehnen und lieber diese Verbindung zu Europa suchen. Das heißt also, durch verschiedene Zeiten hindurch hat Nitokris schreibende Personen inspiriert, ihre Geschichte aufzugreifen. Und ich möchte mich da nicht ausnehmen, denn auch mich hat Nitokris in der Tat inspiriert und ich habe auch die Herodot-Geschichte um Nitokris noch einmal zusammengeschrieben. Ich hänge sie euch hinten an diesen Podcast an und lese sie euch dann nochmal vor. Wir folgen aber erst nochmal der popkulturellen Überlieferung von Nitokris, denn nicht nur in Film und Literatur schlägt sie sich nieder, sondern auch in der Musik. Und in welcher Musik? Wir gehen nochmal ganz zurück zu einer unserer allerersten Folgen, in der Metal-Musik. Die ersten, die Nitokris vertont haben, das ist die Schweizer Thrash-Metal-Band Celtic Frost. Gegründet 1984, aufgelöst 1993. Es gab ein Revival zwischen 2006 und 2008. Celtic Frost haben wegweisende Einflüsse auf andere Metal-Bands der 80er und 90er Jahre gehabt. Und ihr allererstes Album aus dem Jahr 1984 mit Namen Morbid Tales und dem gleichnamigen Titelsong beschäftigt sich mit Nitokris, mit Bezügen auf H.P. Lovecraft. Ich stelle euch eine kleine Playlist auf YouTube zusammen und auch die verlinke ich in den Shownotes, dass ihr in diese Stücke auch mal reinhören könnt. Es gibt eine australische Punkrock-Metal-Band mit Namen Nitokris, eine rein weibliche Band, die 1992 gegründet wurde und das zweite Album der Band aus dem Jahr 2000 hieß ebenfalls Nitokris. Die haben ihren Namen auch aufgrund von H.P. Lovecraft gewählt und sahen Nitokris als Königin der Unterwelt. Bis auf den Bandnamen und den Albumnamen findet sich in ihrer Musik allerdings keinerlei Bezüge zu Nitokris. Dann haben wir Carl Sanders, geboren 1964, US-amerikanischer Sänger und Gitarrist und Mitglied der Death-Metal-Band Nile, die ja, in der Folge haben wir länglich drüber gesprochen, auch Musik macht, geprägt von altägyptischer Mythologie. Carl Sanders ist aber auch solo unterwegs und er hat 2009 sein zweites Solo-Album Saurian Exorcism herausgebracht. Darauf findet sich der rein instrumentale Titel Slavery unto Nitokris. Dann haben wir schließlich Amoncetis, eine 2007 gegründete französische Progressive Heavy Metal Band. Das dritte Album aus dem Jahr 2020 nennt sich The Queen with the Golden Hair. Und es gibt einen Einzeltitel Nitokris, The Queen with the Golden Hair, aber auch die anderen Titel dieses Albums beschäftigen sich mit der Legende von Nitokris. Dann gibt es noch Spiele, die sich mit Nitokris beschäftigen. überhaupt nicht mein Bereich hier. Fate Grand Order habe ich gefunden. Das ist wohl eine Art japanisches Rollenspiel für das Handy, das es seit 2015 gibt, das eine ganz starke Anlehnung an Anime und Manga hat. Es ist rundenbasiert und hat Kämpfe mit verschiedenen Karten. Es gibt darauf basierend wohl auch eine Film-Serien-Adaption zwischen 2016 und 2020. Und einer der darin auftretenden Charaktere ist, tada, Nitocris. Aufruf an euch, sollte jemand von euch mit Anime, Manga, Fate Grand Order sich auskennen, pinkt uns an und sagt uns, was es mit dieser Nitocris darin auf sich hat. Ich für meinen Teil habe nie den Zugang wirklich zu Anime und Manga gefunden. Es ist aber natürlich durchaus spannend. Abschließend lässt sich sagen, dass neben dieser großartigen Forschungsgeschichte hin und her, gibt es sie nicht, und den mysteriösen Ursprüngen und der dramatischen Geschichte von Herodot, Nitocris als Gestalt auf jeden Fall viele Kunstschaffende inspiriert hat. Und alleine das ist doch eine unglaublich spannende Sache, dass auch bis in unsere heutige Zeit solche Gestalten immer und immer wieder aufgearbeitet und neu interpretiert werden. Und das ist die perfekte Überleitung zu meiner Geschichte zu Nitocris. Sie ist nicht lang, die Geschichte, die ich einfach mal so geschrieben habe. Und die möchte ich euch jetzt vorlesen. Die Geschichte heißt Strategema. In späteren Zeiten würde man ihre Existenz verleugnen, würde sie nur für eine Geschichte halten oder für einen falsch gelesenen Namen. Man nahm sie aus der Linie der Könige heraus und überließ sie dem ewigen Vergessen. Doch niemand ist je vollständig vergessen. Eine jede hinterlässt irgendwo Spuren. Sie trug den Namen Nitakerti. Neid ist vortrefflich, benannt nach jener Göttin, die für das Leben und den Tod gleichermaßen stand. Und so verwundert es nicht, dass Leben und Tod sich auch im Schicksal der Nitakerti eng verwoben. Es begann mit dem Leben, in zweifacher Hinsicht. Als ihre Mutter niederkam, gebar sie nicht nur einen Sohn und Thronfolger, Merenre. Ihm folgte Nitakerti ins Leben und im Leben, denn die zwei waren eins. Ein Geist, verteilt auf zwei Körper, unzertrennlich und untrennbar. Als Merenre seinem Vater auf den Thron folgte, widersprach niemand, als Nitakerti neben ihm Platz nahm, als gleichberechtigte Herrscherin an der Seite ihres Bruders. Niemand widersprach, doch viele zürnten insgeheim. Eine Frau, auf dem heiligen Thron des Horus, eine Frau, die über die zwei Länder herrschte. Eine Frau, die über die höchsten Beamte das Sagen hatte. Doch der Zorn richtete sich nicht gegen sie. Schließlich war sie nur eine Frau und konnte doch ihr Schicksal nicht selbst bestimmen. Der Zorn richtete sich auf Merenre, den Sohn des Re, den von Binse und Biene, den guten Gott, der so gut nicht sein konnte, schließlich handelte er wider die Natur. Und so musste er weichen. Da er dies nicht freiwillig tat, schritten seine einstigen Getreuen eines Nachts zur Tat. Nitakerti schrie, als der Körper, in dem der zweite Teil ihrer Seele gewohnt hatte, leblos in ihren Armen lag, als sein warmes Blut aus dem Schnitt an seinem Hals über ihre Hände ronn. »Dies geschah im Namen der Götter«, murmelte der Hohepriester, als er sie von der anderen Hälfte ihres Selbsts wegzog. »Wir werden einen Nachfolger bestimmen, den du ehelichen wirst, um dann den dir zustehenden Platz einzunehmen.« Nitakerti ließ sich fortbringen, und die Leere in ihrem Inneren füllte sich mit einem heißen, brodelnden Zorn. Sie würde nicht das Spielzeug der Intrigen dieser Männer sein. Sie würde nicht als Schmuck an der Seite eines neuen Königs stehen. Sie würde ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Als die Priester und Adligen unter den Iren eine Nachfolge gefunden hatten und der Tag der Hochzeit und der Krönung anberaumt wurde, suchte Nitakerti den Hohepriester auf und fiel vor ihm auf die Knie. Sie hob den Kopf und sah den wohlwollenden Blick, mit dem er sie betrachtete. »Mir sei«, hauchte sie demütig, »ein Vorschlag gestattet. Lass die Hochzeit in dem alten Saal im Osten des Palastes stattfinden, jener Saal, den mein Vater hat bauen lassen. Damit knüpft ihr an die glorreiche Zeit an und alles dazwischen ist«, sie schwieg einen Moment, »vergessen.« Ein mildes Lächeln breitete sich auf den Zügen des Priesters aus, doch keine Erinnerung an den Zweck des Baus zeigte sich in seinen Augen. Er kannte diesen einen Gang nicht, der den Saal mit den Fluten des Nils verband, und Nitakerti verbarg ihr Strahlen und senkte den Kopf. Der Hohepriester legte Nitakerti die Hand auf das Haar. »Du bist ein gutes Kind, und wir werden alles auf den rechten Weg zurückleiten.« Als Königsschmuck sahen sie sie, und so schenkten sie Nitakerti während der Feierlichkeiten keine Aufmerksamkeit. Sie war nur ihr Mittel zum Zweck, ihr Weg zur Macht. Niemand bemerkte, wie sie sich erhob, wie sie auf leisen Sohlen das Fest verließ, die Treppe hinaufstieg und die hohen Türen hinter sich schloss. Ihre treue Dienerin erwartete sie, wie sie es geplant hatten, und half ihr, den schweren Riegel zu platzieren. Nitakerti lehnte den Kopf gegen das mit Gold verzierte Ebenholz. »Geh«, drängte sie, »geh und tu, worum ich dich gebeten hatte.« Sie legte die Hände rechts und links auf die Türflügel und lauschte. Nicht lange musste sie warten, bis sie das erste Plätschern hörte, das zu einem Rauschen anschwoll. Dann ertönten die ersten Schreie und sie spürte die Leiber, die sich auf der anderen Seite der Tür dagegen drückten. Sie fühlte das Beben des Holzes, als sie mit ihren Fäusten dagegen hieben. Das Wasser, das aus den Ritzen tropfte, benetzte ihr Kleid und ihre Füße. Schließlich Stille. Als der heiße Zorn sich aus Nitakertis Leib zurückzog, blieb dort nur mehr Leere zurück. Hoch erhobenen Hauptes schritt sie durch die Gänge des Palastes, schaute nicht rechts und nicht links. Ihr Leben war vorbei. Sie starb in dem Moment, als der andere Teil ihrer Seele dahinging. Nun musste sie es nur noch zu Ende bringen. Ihren Bruder hatten sie verscharrt, und so gab es für sie nicht einmal die Hoffnung, ihn im Jenseits wiederzusehen. Ihre beide Seele war tot und nur noch Nitakertis Körper übrig. Sie nahm die Fackel von der Wand, legte sich auf ihr Bett und ließ ihren Körper vom brennenden Feuer verzehren. Damit sind wir am Ende dieser Krokodil-Solo-Folge angekommen. Nora schuldet uns also jetzt auch noch mal eine Solo-Folge. Ich hoffe, ihr habt die lange Durststrecke gut überstanden. Ich konnte euch ein wenig von meiner Begeisterung zu Nitokris anstecken. Und wir hoffen alle ganz inständig, dass die nächste Folge dann wieder mit Krokodil und Nilpferd zusammen ist. Denn Nora kommt ganz, ganz bald wieder. Was für uns noch ansteht, ist am 1. Juli Wochenende die Ägyptologie-Konferenz, die jährliche, diesmal in Köln. Und Mitte Juli findet dann hier in München das Kunstarealfest statt. Mamis und Magic werden auf diesem Kunstarealfest live vor Ort sein. Also wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne dabei treffen. Wir werden über Ägypten, Popkultur im Kunstareal berichten. Ich werde auch mit meinem Roman Inepu, die Herren des Schakals, vor Ort sein. Es wird eine Lesung geben. Programm vom Kunstarealsfest. Insbesondere unsere Programmpunkte verlinke ich euch auch in den Shownotes. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, wie immer. Was wir, glaube ich, total vergessen haben. Ihr wisst, wir sind ja Teil von verschiedenen Netzwerken. Wir sind Teil von die besten Podcasts der Welt. Natürlich sind wir einer der besten Podcasts der Welt. Wir sind Teil von den Geschichtspodcasts und ganz neu, das heißt jetzt schon nicht mehr so neu, sorry, wir sind inzwischen auch Teil von Wissenschaftspodcasts. Herzlichen Dank für die Aufnahme. Wir hoffen, dass wir den Kreis der Podcasts noch ein bisschen erweitern. Wenn ihr Lust habt, schaut auch mal bei den anderen Netzwerken vorbei. Dort gibt es nämlich auch ganz, ganz tolle Inhalte. Ansonsten, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das jederzeit gerne tun. Empfehlt uns weiter, sprecht über uns, schreibt uns, das freut uns auch immer sehr. Wenn möglich, schreiben wir auch sofort zurück. Ihr könnt uns auch gerne über Ko-fi unterstützen. Wir freuen uns immer über eure Spenden. Dank an alle, die uns schon unterstützt haben. Wir werden das Ganze in Bücher, in Spiele, in Rollenspiele etc. etc. umsetzen, damit wir noch ganz, ganz viel haben, was wir euch berichten können. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und later skaters.
Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbpdw. Die besten Podcasts der Welt.